Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Der Kampf um Freiheit und Gleichberechtigung, um den geht es heute gleich dreifach in dieser Sendung. Wir hören Künstlerinnen aus Belarus, die seit Monaten gegen ein autokratisches Regime und für Demokratie demonstrieren. Außerdem geht es um die Diskriminierung homosexueller Frauen durch Familiengerichte. Historikerinnen haben dazu neue Forschungsergebnisse veröffentlicht. Und wir sprechen jetzt zuerst über eine denkwürdige Nacht in Miami im Jahr 1964. Eine Nacht, in der vier schwarze Männer aufeinandertreffen, die alle vier, jeder auf seine Weise, den Rassismus in den USA bekämpfen. Diese vier Männer, das sind der Boxer Cassius Clay, der sich später Muhammad Ali nennt, der Bürgerrechtler Malcolm X, der Sänger Sam Cooke und der Footballspieler Jim Brown. Die vier Männer treffen sich also in Miami in einem Hotel und feiern den Sieg von Cassius Clay bei der Boxweltmeisterschaft 1964. Das ist, schnell erzählt, die Handlung eines neuen Films, der ab morgen bei Amazon Prime zu sehen ist. One Night in Miami heißt er und Katja Nikodemus hat ihn schon gesehen. In Wirklichkeit, Katja Nikodemus, hat dieses Treffen in dieser Nacht so nicht stattgefunden. Die Figuren aber, die basieren ja alle auf historischen Vorbildern. Wie viel Fakt und wie viel Fiktion steckt also in diesem Film?
Ja, also Fakt ist auf jeden Fall, dass die Begegnung wirklich stattgefunden hat. Also auch die Positionen der vier Männer, die ja ungemein prominent waren in den 60ern, regelrechte Superstars in ihrem Bereich. Diese Positionen, die sind auch exakt wiedergegeben, die sind ja auch weitgehend dokumentiert. Und fiktiv sind aber die genauen Dialoge. Und fiktiv ist auch die Dynamik dieses Zusammentreffens, das ja in Regina Films, Kings Film sehr hitzig verläuft. Es gibt sogar ein Gerangel, eine kleine Schlägerei zwischen dem Bürgerrechtler Malcolm X und dem Popstar Sam Cooke.
Also vier schwarze Ikonen in einem Hotelzimmer, die, das klang jetzt gerade schon an, aber alle auch sehr unterschiedlich waren und den Kampf gegen Rassismus für die Bürgerrechte eben auf ganz unterschiedliche Weise geführt haben. Welche Positionen treffen da also genau aufeinander in diesem Film?
Also an den extrem entgegengesetzten Polen befinden sich sozusagen Politik und Entertainment in Gestalt von Malcolm X und Sam Cooke. Das Treffen findet ja im Hotelzimmer von Malcolm X in Miami statt, nach dem Schwergerichtskampf. Und es wird dann schnell klar, dass der Bürgerrechtler dieses Treffen nutzen will, um seine Freunde eben für Black Power zu mobilisieren. Also er wirft ihnen vor, der Sache der Weißen zu dienen mit ihrem Erfolg. Er bezeichnet sie als Spielzeug der Weißen, als Tanzaffen. Das ist ganz schön hart zum Teil, dieser missionarische Ton. Und besonders hat das Malcolm X auf Sam Cooke abgesehen, dem er einen Wake-up-Call, wie er sagt, geben will. Also er will ihn aufrütteln. Er legt auch gemeinerweise eine Platte von Cooke auf, einen sehr schönen Love-Song, und bezeichnet den Text dann als leer und banal. Aber Cooke weiß sich eben auch zu wehren. Also er sieht seinen Erfolg eben als Produzent und Sänger. Er sieht darin auch eine Selbstermächtigung. Er sieht sich auch als Vorbild und Inspiration für andere Schwarze, als, sagen wir mal, populärkultureller Türöffner. Und die beiden Sportler, Jim Brown und der Footballspieler eben und Cassius Clay, der Boxer, die stehen so ein wenig dazwischen. Die beschwichtigen die Freunde, appellieren an ihre Freundschaft und versuchen so ein bisschen zu schlichten.
Mhm. Regisseurin des Films ist Regina King, die eigentlich als Schauspielerin bekannt ist. Vor 2 Jahren hat sie als solche auch schon einen Oscar gewonnen. Wie macht sie sich als Regisseurin?
Man muss sagen, also inszenatorisch ist der Film ein bisschen durchwachsen. Er ist zum Teil ein bisschen statisch und man merkt auch immer wieder, dass die Dialoge fürs Theater geschrieben wurden. Aber begeisternd, finde ich, begeisternd ist die Schauspielerführung. Diese unterschiedlichen Temperamente dieser Männer, die werden sehr deutlich. Und Regina King gelingt es wirklich auch, so eine Art Zusammenspiel zu erzeugen. Ein Groove, kann man sagen, ein Drive, also der tänzelnde Ali oder Cassius Clay, der sich darüber ärgert, dass seine Boxmanager ihn letztlich wie ein Eigentum behandeln. Jim Brown, ganz ruhig und souverän. Sam Cooke, stolz, verletzter Popsänger. Und Malcolm X dann, der intellektuelle Agitator.
Würden Sie also sagen, das ist ein gelungenes Regiedebüt?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass sich Regina King mit diesem Film ja auf einen Schlag einen richtigen Platz in der US-amerikanischen Filmlandschaft erobert hat. Auf jeden Fall.
Die Oscars werden in diesem Jahr erst Ende April vergeben, aber vielleicht können wir ja trotzdem schon mal erste Prognosen wagen. Sie haben gesagt, ein bisschen durchwachsen ist dieser Film jetzt schon, aber würden Sie dennoch sagen, dass er gegebenenfalls Chancen hätte auf einen Oscar?
Ich glaube schon, denn es gibt ja in diesem seltsamen Kinojahr, da gibt es nicht so den absoluten Überfliegerfilm. Da könnte, glaube ich, One Night in Miami auch Chancen für den Oscar des besten Films sogar haben. Oder auch Regina King könnte den Regie-Oscar für ihre Schauspielerchoreografie gewinnen. Und natürlich die Schauspieler selbst. Allen voran muss ich sagen, Eli Greer, der Darsteller des Cassius Clay, der hat eine unglaubliche Präsenz. Er transzendiert immer wieder augenzwinkernd und leichtfüßig seine Sportlerphysis und in diesem Konflikt befindet er sich eben zu unterhalten oder eben doch zu agitieren. Ja, der hat bestimmt eine Chance auf zumindest einen Nebendarstellerpreis.
Es gibt tatsächlich noch ein paar weitere afroamerikanische Filme, die sich in diesem Jahr Hoffnungen machen dürfen auf einen Oscar. Welchen Filmen werden da noch Oscar-Chancen nachgesagt?
Also was die beste Darstellerin betrifft, ganz klar, glaube ich, Viola Davis in dem Film Ma Rainey's Black Bottom. Da spielt sie ja die Blues-Legende Ma Rainey. Großartig zwischen Dievenhaftigkeit und Erschöpfung. Ja, und vielleicht ja noch ein weiterer afroamerikanischer Film, finde ich, hätte Chancen, zumindest nominiert zu werden. Sylvia's Love heißt der Film, eine Liebesgeschichte, ein Liebesfilm von Eugene Ash. Der Film erzählt die romantische Geschichte eines schwarzen Paares in den 50ern mit den Mitteln des klassischen Hollywood-Melodrams. Also satte Farben, melancholische Musik, tolle Kostüme. Und dieser Film ermöglicht seinen Darstellern, ja, er gibt ihnen eigentlich die ästhetischen Mittel, die schwarze Darsteller der 50er Jahre eben nicht bekommen haben, die ihnen nicht zur Verfügung standen. Deswegen ist dieses ja, Melodram wahrscheinlich dann doch irgendwie eine tolle Bereicherung, könnte das sein, in einem Oscar-Feld.
Und würden Sie sagen, es ist Zufall, dass in diesem Jahr gleich mehrere afroamerikanische Filme für einen Oscar gehandelt werden? Oder ist das womöglich auch eine Folge der jüngsten Black Lives Matter-Proteste im vergangenen Jahr?
Vielleicht eher der Oscar-Kampagne, Oscar So White. Ich meine, wir erinnern uns, im Jahr 2015 wurden alle 20 Nominierungen für die Haupt- und Nebenrollen an weiße Schauspielerinnen und Schauspieler gegeben. Und damals gab es einen Knall, wirklich eine mediale Explosion, auch in den sogenannten sozialen Netzwerken. Und die Industrie wurde durch diesen öffentlichen Druck gezwungen, sich zu ändern, auch ihre Repräsentation der Welt zu ändern. Und das sehen wir jetzt in diesem Jahr, glücklicherweise.
Katja Nikodemus, vielen Dank. Wir sprachen über Oscar-Kandidaten und über den Film One Night in Miami, der ab morgen bei Amazon Prime zu sehen ist. Der Paragraph 175 des deutschen Strafgesetzbuches hat traurige Berühmtheit erlangt. Auf Grundlage dieses Paragraphen wurden Zehntausende homosexuelle Männer verurteilt, teils zu langen Gefängnisstrafen. Und zwar nicht nur in der Kaiserzeit und in der Weimarer Republik und in der NS-Zeit, sondern sehr lange auch noch in der Bundesrepublik. Erst 1994 wurde der Paragraph 175 endgültig abgeschafft. Bislang weniger bekannt ist, dass auch homosexuelle Frauen immer wieder juristisch diskriminiert wurden. Das belegt jetzt eine Studie des Instituts für Zeitgeschichte und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, in Auftrag gegeben vom Bundesland Rheinland-Pfalz. Die Historikerin Kirsten Plötz hat im Rahmen dieser Studie Fälle aufgearbeitet von lesbischen Müttern in Westdeutschland, die sich von ihren Ehemännern scheiden ließen und denen danach das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen wurde. Ich habe Kirsten Plötz vorhin zuerst gefragt, wie verbreitet war diese Praxis? Von wie vielen Fällen sprechen wir da?
Das ist schwer, das wirklich in Zahlen auszudrücken. Denn was wir wissen, ist, dass es immer wieder Einschätzungen gab, die sagen, in dem Moment, wo das Gericht davon wusste, dass die Mutter lesbisch leben will oder es schon tut, da war das Kind weg. Aber wir haben keine Statistiken, also anders als beim Strafrecht und so, gibt es keine Statistiken, die veröffentlicht wurden und die wir jetzt für die Forschung heranziehen können. Und es gibt, was noch dazu kommt, es gibt auch in der juristischen Debatte, in den Zeitschriften und so weiter, taucht das Thema lesbisch kaum auf. Also wir haben ein unglaubliches Quellenproblem, aber wir müssen davon ausgehen, dass Tausende betroffen waren. Und zwar betroffen nicht nur in der Hinsicht, dass die Kinder wirklich weg waren, sondern auch in der Hinsicht, dass sie befürchten mussten, in dem Moment, wo das Gericht davon weiß, sind die Kinder weg und dann zum Beispiel geschwiegen haben. Das war eine der stärksten Strategien. Die haben gegenüber ihren Kindern ihre Verhältnisse verschwiegen, gegenüber der gesamten Umwelt. Die waren ganz still, ganz leise, hat es eine Frau formuliert. Also die Angst davor war sehr verbreitet und von all dem müssen Tausende betroffen gewesen sein.
Wie haben denn die Gerichte diese Entscheidungen begründet? Also auf welcher juristischen Grundlage sind sie getroffen worden?
Bis 1977 war die Rechtslage sehr klar. Wer ein lesbisches Verhältnis hatte, hat eine schwere Eheverfehlung begangen, zumindest nach Auslegung von wichtigen Gesetzeskommentaren. Und wer Schuld an einer Scheidung, wo die Schuld festgestellt wurde, ich sage das in Anführungsstrichen, da war das Sorgerecht weg und im Regelfall auch der Unterhalt. Also das war gesetzlich so festgelegt. Ab 1977 rückt das Kindeswohl in den Vordergrund. Das musste von jedem Gericht in jedem Fall konkret bestimmt werden. Aber es scheint so, als ob die Gerichte sich dann doch mehr an der heterosexuellen Ordnung orientiert haben als an dem konkreten Wohl der einzelnen Kinder. Weil zum Beispiel das Leid, was teilweise auch in den Urteilen steht, das Leid, was die Kinder damit verbunden haben, dass die Mutter auf einmal weg war, das haben die Gerichte zwar gesehen, aber für irrelevant gehalten.
Würden Sie denn so weit gehen und sagen, dass diese Mütter von den Gerichten, sagen wir, bestraft wurden, weil sie eben nicht der gesellschaftlichen Norm entsprachen?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil Strafe ja so ein ganz, das ist eine riesige juristische Diskussion, was Strafe eigentlich ist und so. Und da möchte ich ungern einsteigen. Ich bin ja Historikerin, keine Juristin. Aber was sehr deutlich ist, ist, dass Gerichte das viele Familiengerichte, es geht ja nicht um alle, es gab ja dann ab 77 einen Spielraum, aber viele Gerichte haben sehr konservative Vorstellungen davon durchgesetzt, wie Männer und Frauen sich zu verhalten haben. Und diejenigen, die abgewichen sind, mussten das zu spüren bekommen, so möchte ich sagen.
Ihr Untersuchungszeitraum war recht lang, von 1946 bis 2000. Gab es in all diesen Jahrzehnten zumindest irgendwelche Fortschritte oder hat die Diskriminierung in den 80ern und 90ern eigentlich noch dasselbe Ausmaß wie in der direkten Nachkriegszeit?
Also wie gesagt, das Ausmaß kennen wir trotz der Forschung jetzt noch nicht wegen dieser ungeheuren Quellenprobleme. Aber was auf jeden Fall festzustellen ist, bis 1977 war es ja systematisch und danach wurde es eine Auslegungsfrage. Und wir haben dann 1984 auch die erste bekannte Entscheidung, wo ein Gericht gesagt hat, die Bindungen und die Versorgung des Kindes, das ist wichtig und tatsächlich das Kind auch bei einer offen lesbisch lebenden Mutter belassen hat. Ab dann, sagt es, steht es in einem Ratgeber, war es russisches Roulette vor Gericht für lesbische Mütter mit Sorgerecht. Also das heißt, es gab eine gewisse Chance. Doch, da ist eine Veränderung sichtbar, aber die ging sehr langsam und tatsächlich habe ich mit einer Frau gesprochen, der 1993 in Trier die Kinder genommen wurden.
Das heißt also, es gab diese Fälle tatsächlich noch bis in die 90er Jahre hinein.
Ja, ja.
Welche Auswirkungen hatten diese Gerichtsentscheidungen denn insgesamt auf den Alltag lesbischer Frauen in Deutschland? Sie haben es vorhin schon mal so ganz kurz angesprochen. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen klarer machen, vielleicht auch anhand eines konkreten Beispiels. Gab es einen Fall, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Das finde ich schwer zu sagen. Also ich habe ja etliche Interviews geführt und die sind mir alle sehr nahe gegangen. Aber in einem Interview hat eine Frau, finde ich, ein sehr starkes Bild benutzt, um das zu beschreiben, wie es ihr ergangen ist. Also sie hatte zwei Töchter und das eine Kind ist eben ihr genommen worden, weil dem Kind nicht zuzumuten sei, mit der Außenseiterposition der Mutter zu leben. Die jüngere Tochter durfte bleiben und zwar vorläufig bleiben. Und die Mutter erinnert sich, sie hat sich danach wie in ein Iglu zurückgezogen. Da kam niemand mit rein, nur ihre Eltern. Sie hat sich total zurückgezogen, immer in der Angst, sonst wird ihr das andere Kind auch noch genommen. Und darin hat sie jahrelang gelebt.
Wie ist also Ihr Fazit? Was sagen Ihre Forschungsergebnisse aus über den Umgang der westdeutschen Gesellschaft mit lesbischen Frauen im 20. Jahrhundert?
Das ganze 20. Jahrhundert, das würde ich nicht gerne sagen, aber ja. Also ab der Nachkriegszeit, da würde ich sagen, solange es unsichtbar blieb, hat die Gesellschaft das einigermaßen schulterzuckend hingenommen. Wir haben eine Frauenmehrheit für einige Jahrzehnte und es schien egal zu sein, was die Frauen miteinander machten, solange das niemand mitbekam. Aber also sichtbares lesbisches Leben wurde in verschiedenen Bereichen sehr abgestraft und auch versucht zu verhindern, zum Beispiel über den Jugendschutz und andere Maßnahmen. Und insgesamt würde ich sagen, also eine Eigenständigkeit von Frauen, in der sie sich selbst entscheiden, mit wem sie leben wollen, wie sie leben wollen, vielleicht alleine, vielleicht mit einer Partnerin oder vielleicht eben auch mit einem Mann, aber außerhalb einer Ehe. Eine solche Eigenständigkeit war vollkommen ungewollt.
Jetzt sind Sie Historikerin und beschäftigen sich vor allem mit der Vergangenheit, aber vielleicht trotzdem zum Schluss noch die Frage, denken Sie, dass all das Folgen hat bis heute? Also wenn wir uns mal anschauen, wie lesbische Mütter heute wahrgenommen werden in unserer Gesellschaft?
Ja, also als Historikerin muss ich da vorsichtig sein und das möchte ich auch. Aber mir drängt sich schon die Frage auf, ob nicht die Selbstverständlichkeit, mit der über Jahrzehnte weibliche Selbstständigkeit und lesbische Elternschaft so ausgegrenzt und diskriminiert wurden, diese Selbstverständlichkeit, ich glaube, die wirkt bis heute nach in dem Achselzucken, was wir erleben bei einer lesbischen Familiengründung. Wir wissen alle, dass das die Familiengründungskonstellation ist, die auf erhebliche rechtliche Hürden stößt, für die offenbar der Grundgesetzartikel, dass die Familie unter besonderen Schutz des Staates steht, nicht gilt. Stichwort Abstammungsrecht, das wissen sicherlich viele, auch wenn Kinder von einem lesbischen Ehepaar geboren worden, dass die zweite Mutter ein wirklich entwürdigendes Verfahren hinter sich bringen muss, damit sie überhaupt als zweiter Elternteil anerkannt wird. Also ich denke, darin spiegelt sich das immer noch. Es gibt so eine tiefe Gleichgültigkeit gegenüber Frauen, die miteinander leben und Familien gründen, ja.
Das sagt die Historikerin Kirsten Plötz, Autorin einer Studie, die zeigt, dass vielen lesbischen Müttern noch bis in die 90er Jahre das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen wurde. Die Ergebnisse dieser Studie wurden heute vorgestellt. Es ist kalt in diesen Tagen in Belarus. Minusgrade und Schnee, nicht das beste Wetter zum Demonstrieren. Und trotzdem gehen die Proteste gegen das autokratische Regime von Präsident Alexander Lukaschenko weiter. Zwar weniger auf den Straßen, aber dafür im Netz. Und dort, im Netz, waren gestern Abend auch Künstlerinnen und Intellektuelle aus Belarus zu hören. Im Rahmen einer Online-Diskussion, dazu eingeladen, hatte das Berliner Theater Hebbel am Ufer, das eigentlich sogar ein ganzes Belarus-Festival geplant hatte. Wegen der Corona-Pandemie musste der Großteil des Programms aber verschoben werden. Oliver Kranz hat den Aktivistinnen aus Belarus zugehört.
Drei Frauen diskutieren in einer Videokonferenz. Das ist bereits die erste Botschaft. Das Gesicht der Revolution in Belarus ist weiblich. Frauen liefen bei den Demonstrationen in der ersten Reihe. Frauen melden sich immer wieder lautstark zu Wort. Das Hebbel am Ufer hat die Journalistin Katja Artsjomenka, die Philosophin Olga Sparaga und die Künstlerin Tanja Arcimowitsch zum Gespräch geladen. Arcimowitsch ist zugleich Chefredakteurin des Kunstmagazins Partisanka.
Ich denke, das ist ein historischer Augenblick, der in die Geschichte eingegangen ist. Und ich denke, dass Veränderungen auf jeden Fall eintreten werden. Das ist lediglich die Frage der Zeit.
Tanja Arcimowitsch bezeichnet diese Veränderungen als Revolution. Schon jetzt sei in Belarus nichts mehr wie zuvor. Die Stagnation der letzten 26 Jahre sei vorbei. Dabei ist ungewiss, ob sich Alexander Lukaschenka nicht doch an der Macht halten kann. Polizei und Militär stützen ihn, Russland hilft mit großzügigen Finanzspritzen. Dass die Teilnehmerinnen der Online-Diskussion seine Tage für gezählt halten, hat mit der Stimmung in der Bevölkerung zu tun. Seit Monaten wird gegen Lukaschenka protestiert. Das Belarus-Festival im Hebbel am Ufer wurde schon geplant, bevor die Demonstrationen begannen. Die Kuratorin Enne Quiñones reiste mehrfach nach Minsk, um das Programm zusammenzustellen.
Was vor allem im Stadtbild besonders beeindruckend ist, dass diese beiden Systeme so aufeinander clashen. Also man sieht Malls, die hat man hier noch nicht gesehen, würde ich sagen, oder nur in Ausnahmefällen in ihrer Größe und Protzigkeit, sag ich mal. Und es gibt die stalinistischen Bauten, das Lenin-Denkmal und all diese Architektur, die insbesondere auch an die sozialistische Zeit erinnert.
Und mittendrin eine Kunstszene, die in gewissen Grenzen auch kritisch sein durfte. Sie fungierte als Blitzableiter, bis im August die Proteste losbrachen.
Die Leute waren sozusagen schon vorbereitet, weil einerseits sozialer Staat rasiert hat und die Leute mit dem autoritären System nicht zufrieden waren und andererseits bestimmte Gruppen haben sich als Akteure schon gefühlt.
Olga Sparaga unterstreicht die starke Präsenz der Frauen bei den Protesten.
Frauen haben sich gezeigt, nicht weil Männer verhaftet wurden. Das hat auch die Rolle gespielt. Aber vor allem haben sie sich so gezeigt, weil sie schon gute Ausbildung hatten, weil sie sich schon vernetzt wurden, weil sie die Bereitschaft, Opfer zu bringen, dass sie das schon vorher hatten.
Olga Sparaga arbeitet im Büro von Svetlana Tsikhanouskaya, die bei den Präsidentschaftswahlen im August als aussichtsreichste Kandidatin galt. Inzwischen lebt sie in Litauen im Exil. Bei der Online-Diskussion ging es unter anderem um die Frage, ob sich Belarus genauso entwickeln würde wie andere osteuropäische Staaten vor 30 Jahren. Olga Sparaga findet den Vergleich unpassend, schon allein, weil es heute andere Kommunikationsmedien gibt. Das Internet und die sozialen Netzwerke verändern ihrer Meinung nach das Verhalten der Menschen.
Durch diese neuen Formen der Vernetzungen, Aufbauen von neuen Kollektivitäten, diese Formen der Proteste, wenn Leute sich vereinigen, nicht nur auf den Straßen, sondern in Innenhöfen. Und das sind schon die Formen der Demokratisierung.
Und trotzdem sitzt Alexander Lukaschenka noch fest im Sattel. Die Intensität der Proteste sei etwas abgeflaut, sagt Olga Sparaga. Doch das habe nur mit der Jahreszeit zu tun.
Wir haben jetzt mit dem Winter zu tun und im Frühling beginnt alles irgendwie mit neuen Kräften. Im Frühling soll eine Fortsetzung sein.
Die Revolution in Belarus werde weitergehen, sagt Olga Sparaga. Darin war sie sich mit den anderen Teilnehmerinnen der Online-Diskussion einig. Und ihr Optimismus steckt an. Belarus, so hoffen sie, stehen große Veränderungen bevor.
Optimistische Stimmen aus der belarussischen Opposition. Oliver Kranz über eine Online-Diskussion des Berliner Theaters Hebel am Ufer, das wohl noch eine ganze Weile geschlossen bleiben wird, genau wie auch alle anderen Theater in Berlin. So zumindest hat sich heute Berlins Kultursenator Klaus Lederer geäußert. Mehr dazu von Susanne Lurwig in den Kulturmeldungen.
Denn Klaus Lederer hat angesichts der nach wie vor hohen Inzidenzen und der Mutationsvarianten des Coronavirus Angst. Die so Lederer mache fast alle Überlegungen, wie man den Kulturbetrieb in den nächsten Wochen wieder in Gang bringen kann, zunichte.
Wenn diese Mutationsvariante eine erheblich höhere Infektiosität hat und die Auswirkungen des Übertragungsmodus bis zum heutigen Tag nicht so richtig geklärt sind, dann bedeutet das effektiv natürlich auch, dass alle bisherigen Überlegungen zu Hygienekonzepten und so weiter nochmal auf den Prüfstand gestellt werden müssen. Ich sage das jetzt auch, weil gestern Pressemeldungen erschienen sind, in denen das Konzerthaus Dortmund eine verdienstvolle Untersuchung gemacht hat zur Frage der Aerosolverbreitung im Raum. Und dann sagt also, nach dem, was wir jetzt sagen können, sind die Auswirkungen da überschaubar und die Ansteckungsgefahr niedrig. Ja, wer kann das noch sagen, wenn wir eine Mutationsvariante haben, deren Ansteckung um 50% höher ist, wie derzeit gesagt wird, gegenüber den bisherigen?
Deshalb, so Lederer, sehe er auch wenig Möglichkeiten, dass die Berliner Theater demnächst ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen.
Und wir sind uns gestern eigentlich ziemlich einig gewesen, dass bis Ostern hier in Berlin keine Bühne aufmachen wird. Dazu braucht man nicht viel Fantasie, man muss sich nur die Inzidenzzahlen angucken, man muss sich die Unbekannten angucken und man muss sich ungefähr mal interpolieren, wann denn die realistische Zielsetzung, unter 50 der Inzidenz zu kommen, tatsächlich real erreichbar ist. Und ich würde ja noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, angesichts der aktuellen Bedrohung muss das Ziel sein, deutlich unter 50 zu kommen.
Ein eindringlicher Appell von Berlins Kultursenator Klaus Lederer. Auch in Dresden hofft man nicht mehr auf eine Öffnung Ende Januar. Sachsens Staatstheater, Semperoper und Schauspielhaus bleiben ebenfalls bis Ende März geschlossen. Ein Ministeriumssprecher bestätigte heute einen ähnlich lautenden Zeitungsbericht. Wenn man die Kultur schon nicht vor Ort besuchen kann, dann immerhin virtuell. So schaltet die Hamburger Kunsthalle morgen ein Online-Werkverzeichnis aller Gemälde des Künstlers Max Beckmann frei. Erstmal stünden damit nahezu 10.000 Datensätze jedermann weltweit kostenlos zur Verfügung. Zu finden seien etwa 843 Gemälde des Künstlers in farbiger Abbildung sowie Daten zu mehr als 5.100 Publikationen und über 1.350 Ausstellungen. Damit man nicht vor der Material- und Datenfülle erschlagen wird, helfen eine Sortier- und Filterfunktion bei der Recherche nach den Lieblingsbildern. Das digitale Verzeichnis dient aber nicht nur dem Vergnügen, sondern auch Forschungszwecken. Rund 3,2 Millionen Euro wurden heute in Paris für ein Original-Tim- und Struppi-Titelbild des Comics Der blaue Lotus aus dem Jahr 1936 bezahlt. Das Bild des belgischen Zeichners Hergé gilt als Meisterwerk und zeigt den Reporter Tim mit seinem Hund Struppi, die in einer asiatischen Vase sitzen. Hinter ihnen ist das Gemälde eines schwarzen Drachens auf rotem Grund zu sehen. Und die schwedische Schauspielerin Mona Malm ist tot. Die Film- und Fernsehdarstellerin starb schon am Dienstag. In Deutschland war sie vor allem bekannt durch ihre Auftritte in Fanny und Alexander, dem Ingmar Bergmann-Film. Sie wurde 85 Jahre alt. Und das waren sie, die Kulturmeldungen.
Susanne Lurwig, vielen Dank. Eltern können in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie an doppelt so vielen Tagen Kinderkrankengeld beantragen. Das hat heute der Bundestag beschlossen. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend ab 6:10. Ich bin Anne Seidel. Danke fürs Zuhören bis hierhin und einen schönen Abend.